Halleluja. Freue ich Gott. Lass uns Platz nehmen. Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Wir wollen Gottes Wort hören und einfach über Wiederkunft Jesus Gedanken machen. Der Herr ist unterwegs. Der Herr ist gekommen. Der Herr war schon immer da. Und der Herr, ja, der Herr kommt, um seine Gemeinde und seine Heiligen und sein Volk heimzuholen. Nur nebenbei, aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für den nächsten Gottesdiensten hier. Am Samstag wird das Thema sein, was erwartet die Welt? Und am Sonntag ein gutes Thema, das Evangelium ist ein Segen, ein Segen. So, die Zeichen der Wiederkunft Jesu, ganz herzlich eingeladen, sich Gedanken zu machen über die Menschwerdung Jesu und alles, was so mit damit enthalten ist. Jesus ist gegenwärtig. Halleluja. Wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, da musst du nicht auf den Herrn warten. Er ist schon da. Lob und Dank. Die Gemeinde wird entrückt werden, wenn Jesus kommt. Die Erlösten werden heimgeholt. Das wird ein glorreicher Tag sein, voller Jubel, voller Freude, was auch immer. Aber die Welt wird sich erschrecken. Wenn Jesus erscheint in den Wolken des Himmels, da werden sie zittern, da werden sie bibbern, da werden sie ja mit den Zähnen knirschen, da werden sie schreien, Berge und Hügel fallt über uns, denn wir fürchten uns, der dort auf dem Thron sitzt. Jesus kommt wieder, um den Teufel aus diesem Planeten endgültig zu verbannen, zu verscheuchen. So, Advent. Das ist also, wo wir hier mittendrin stehen. Jesus steht vor der Tür, geistlich, äußerlich, damals in Bethlehem, aber er steht auch bei unserem Leben an der Tür, tagtäglich. Sogar in der Gemeinde schreibt der Herr Jesus, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an und so jemand die Tür auf, du, zu dem wollen wir eingehen und das Mahl, also die Gemeinde, das Abendmahl miteinander feiern. Also, der Herr kommt. Der Herr kommt zu einer Stunde, wo keiner denkt, wo keiner plant, wo keiner sich vorbereitet. In einem Augenblick, wenn sie sagen, wir haben Friede, Friede, wird das Verderben sie ganz schnell überfallen. Und wir sind jetzt in diesen Tagen, wo die Leute sagen, Friede, Friede. Also alles geht auf einen Punkt hin. Die Globalisierung, die ganze Einheitsbewegungen und so weiter. Und dann ist noch ein Punkt, was auch auf die Wiederkunft Jesu hinweist. Jerusalem wird zum Zankapfel der Nationen, zum Laststein der Völker, steht in der Bibel. Also das haben wir jetzt mittendrin. Der Trump hat etwas ausgelöst und jetzt machen die Araber weiter, machen die Zionisten weiter, Jerusalem ist unsere Stadt, die Palästinenser sagen, Jerusalem gehört uns und so weiter. Und die Christen, ja, Jerusalem ist eine heilige Stadt. Sogar der Papst erhebt Anspruch auf Jerusalem. Jerusalem soll eine internationale heilige Stadt werden für alle Religionen, Christen, Juden und Moslems. So, Jerusalem, Streitpunkt der Nationen. Wir sind mittendrin, wir sind sehr weit in der Endzeit. Jesus kommt, um die Welt zu erlösen, die Gläubigen zu erlösen auf der einen Seite, aber auch die Welt zu richten. Zu richten und uns den Lohn zu geben. Jeder kriegt das, was er verdient. Es ist also eigentlich sehr wichtig zu wissen, die Wiederkunft Jesu, er bringt seinen Lohn sogar mit sich. Die Weltgeschichte wird ganz neu geschrieben, wenn Jesus kommt. Die ganzen Lügen, was so entstanden sind im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende, das wird alles offenbar werden, wie viel Ungerechtigkeit ist in dieser Welt. So verheimlicht diese Siegermentalität. Immer die Sieger schreiben die Geschichte. Und zwar, das wird ganz neu geschrieben. Oder die Geschichte wird geschrieben nicht nur von den Siegern, sondern auch von den Schwachen, von den Armen, von den Kleinen. Denn die haben bisher nichts zu melden gehabt. Jesus wird also die Geschichte ganz neu offenlegen. Da wirst du verblüfft sein, was dabei alles rauskommt. Wenn Jesus kommt, da wird das, was du bisher noch nie gehört hast, plötzlich offenbar werden. Das Verborgene wird an Licht gekehrt. Das wird alles rausgekehrt, wieder neu geschrieben. Heute blickt keiner mehr durch die Weltgeschichte, weil alles so verlogen ist. Aber die Wahrheit wird ans Licht alles bringen. Was heute vertuscht, verlogen, versteckt, verborgen ist, verdeckt ist, das wird alles offenbar. Wer hat den umgebracht, da wird es alles rauskommen. Wer den Barschel umgebracht hat oder wer da den vom Thron gestürzt hat und die ersten Schüsse abgegeben hat. Wer hat den Ersten Weltkrieg ausgelöst und wer wollte keinen Frieden haben beim Zweiten Weltkrieg. So, da wird so vieles rauskommen. Wir werden mit den Ohren schlackern, wenn die Bücher aufgetan werden und die Menschen nach ihren Werken gerichtet werden. Aber das ist nicht meine Geschichte, mich interessiert das nicht so sehr, aber es würde mich trotzdem interessieren, auf deiner Seite. Ich möchte doch gerne wissen, was ist wirklich die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Die Mächtigen werden heulen, wenn die Wahrheit rauskommt und alles auf den Tisch kommt, die werden heulen, mit den Zähnen klappern und knirschen, die werden sehen, in wen sie gestochen haben, warum sie Jesus gekreuzigt haben und wer es veranlasst hat, dass Jesus gekreuzigt wurde. Nur als Beispiel, da wird alles offenbar werden. Der Glaube an Jesus ist eine Erlösungsreligion. Auf allen Gebieten, Erlösung von der Lüge, Erlösung von der Sünde, Erlösung vom Teufel, Erlösung von der Vergangenheit, alles was einen so bedrückt. Er erlöst uns von den falschen Vorstellungen, was wir so im Leben haben, von der ganzen Sinnlosigkeit, plötzlich wird alles offenbar. Das war doch gar nicht so wichtig, für das wir so gelebt, gekämpft, gearbeitet, gestritten haben. Das ist nicht Nummer eins gewesen, da gibt es noch ganz andere Dinge, die wichtig ist. Und da werden wir merken, plötzlich, das war alles nutzlos, nur durch Strohdreschen. Jesus erlöst uns von all den ungeistlichen Dingen, von dem Ungöttlichen, von den toten Werken. Es wird eine ganz große Zeit der Offenbarung sein, der Erkenntnis, wenn Jesus kommt. Plötzlich wird alles offen sein. Du wirst alles durchschauen, durchblicken, erkennen. Da wirst man sich nicht mehr ausreden können, ja, das haben wir nicht gewusst. Wir werden sehen, dass so vielen das Evangelium 10, 20 Mal gepredigt worden ist und die haben immer noch nicht kapiert und immer nicht begriffen. Die wollten es nicht. Das wird alles offenbar werden. So von ganzen verrückten Dingen, die einem nichts gebracht haben, ob grün oder schwarz oder lila oder welche Farbe auch immer die Politiker waren, plötzlich merkst du, das war alles umsonst, was wir gekämpft haben. Wir haben uns eingesetzt für Ideale, für Religionen, fürs Vaterland. Und wir werden sehen, wie die Massen verblödet, verdummt, hinter das Licht geführt worden sind. Diese ganze Täuschung, diese ganze Propaganda. Also der Tag der Wahrheit. Und ich freue mich eigentlich, dass dieser Tag kommt, dass der Herr kommt. Und deshalb ich erwarte, dass der ganze Schwindel eines Tages aufliegt. Ich erwarte das. Deshalb, Jesus muss kommen, um den Teufel zu entlarven. Eins für immer, für alle Zeiten. Es wird Erschütterungen geben bei der Wiederkunft Jesu. So wie im Herbst diese Herbststürme, dass der ganze trockene Laub wird weggefegt. Ja, und ja, wird nichts mehr da sein. Alles, was nichts ist, wird weg, damit für den Frühling wieder neue Ansatzpunkte gegeben werden. Diese ganzen Erschütterungen, Enttäuschungen. Und ich sag eines, diese Enttäuschungen, die wir so durchmachen, auch jetzt im Leben, die bringen uns nur zu Gott näher. Wir müssen also keine Angst haben vor Enttäuschungen, vor Krisen, vor Katastrophen. Die bringen uns nur zum Herrn. Die Gemeinde Jesu wird durch die Hölle nicht erschüttert. Denn die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Der Teufel wird sie nicht erschrecken. Saul verfolgte die Gemeinde, zerstreute sie sogar. Weißt du, Gott hat so viele Dinge zugelassen, auch für die Gemeinde. Wir denken manchmal, die Gemeinde muss behütet, bewahrt werden. Oh, die Herde des Herrn. Nein, Jesus hat erlaubt, dass sie zerstreut worden sind. Und die Zerstreuten predigten, wo sie hinkamen, das Evangelium. Und der Teufel konnte nicht verhindern, dass sich die Sache Jesu ausbreitet. Erschütterungen, Aufregung, Bestürzung, die behindern Gott nicht. Im Gegenteil, sie fördern sogar den Geist, den Glauben, die Sache Jesu. Durch Zusammenbrüche gibt es nur Durchbrüche. Deshalb, die Zusammenbrüche, die wir erleben, immer wieder in unserem persönlichen Leben, in der Welt draußen, in der Politik, in der Gesellschaft, dass alles drunter und drüber geht, das sind nur Voraussetzungen für die geistigen großen Durchbrüche. Etwas Großes bahnt sich an. Pass auf. Stell dich darauf ein, Maranatha, unser Herr kommt. Und ich will dich durch diese Predigt heute Abend ermutigen. Lass dich nicht aus der Fassung bringen. Die Stürme, die müssen kommen. Je mehr Sturm, je mehr Aufregung, je mehr Stress, desto schneller kommst du vorwärts. Ob du es glaubst oder nicht, aber es ist so. Je mehr Anfechtung, je mehr Widerstand ist, desto höher fliegst du raus und bist dem Herrn näher. Gott ist unbestechlich. Gott ist unbestechlich. Der Teufel versucht, eine verbrannte Erde zurückzulassen für den Herrn. Verstehst du, alles ist kaputt, alles ist pleite, alles verwüstet. Gelb, die Wüste, haben wir gesungen, verstehst du? Du musst nicht vor der Wüste Angst haben. In der Wüste, der Herr kann die Wüste wieder zum Blühen bringen und er wird das tun. Erlösung, das ist das große Thema der Weihnachtsgeschichte, Erlösung. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist in der Stadt Davids. Keiner hat es mehr geglaubt, dass Gott noch irgendwas, irgendwie Geschichte macht. Aber Gott hat angefangen, da wo die anderen aufgehört haben, Geschichte zu machen. Erlösung. Zuerst mal am Anfang, oder für den, der in der Erlösung drinsteckt, ist kein Spaziergang, kein Vergnügen, kein Urlaub. Das ist Stress. Was? Jetzt? Denk an die Maria, an Josef. Jetzt müssen wir nach Bethlehem gehen, unter diesen Umständen. Was ist denn da los? Wer erlöst werden will, der muss alles dran geben, dem kostet alles Kopf und Kragen. Der muss Nazareth zurücklassen, der muss seine geliebte Umgebung zurücklassen und sogar Bethlehem muss Maria und Josef zurücklassen und dann fliehen sie nach Ägypten. Man muss sich entäußern, da wird einem nichts erspart. Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu. Die meisten Menschen denken, ach, wenn der Herr kommt, das wird eine tolle Zeit sein. Nein, es wird eine sehr aufregende Zeit sein, eine sehr turbulente Zeit sein. Eine Zeit, wie es noch nie war, seitdem es Menschen gibt oder gab. Die meisten Menschen verstehen nicht, in welcher Zeit wir leben. Wir denken, das ist doch Friede, wunderbar, alles ist ausgeglichen, alles ist harmonisch, alles wird bestens. Ich denke oft drüber nach. Weißt du, wir leben so königlich, so perfekt, so vollkommen. Wir haben alles, die Technik ist da, die Maschinen sind da, die einem das Leben erleichtern sollen. Und wir haben doch keine Zeit. Wir sind doch gestresst. Guck mal, du bist in 0, nichts mit der ganzen Welt verbunden, mit Smartphone oder Computer oder was auch immer ist. Und doch, wir sind so einsam. So auf uns gestellt. Wenn du wirklich jemanden brauchst, dann sind sie irgendwie ausgewandert. Oder nicht zu erreichen. So, die Zeit der Wiederkunft Jesu ist eine sehr stressige Zeit. In der Bibel heißt es einmal, wenn diese Zeit nicht verkürzt werden würde, würde kein Mensch selig werden. Was heißt das wirklich? Würde kein Mensch selig werden. Obwohl wir alles haben, Zugang zu allen Informationen, du musst nur ein bisschen googeln und dann hast das und das gleich herausgekriegt. Früher musstest du in die Bibliothek gehen und dann große Bücher wälzen und vielleicht das gefunden, vielleicht auch nicht gefunden. So, aber hier, wir haben alles, wir sind in der Endzeit, es geht ums Ganze, alles oder nichts. Wir sind so wie beim Fußballspiel in der Finale, im Endspiel. Wenn du genau die Welt anguckst und anschaust. Und ja, ein paar Gedanken über die Wiederkunft Jesu zuerst einmal, die möchte ich hier ein bisschen verarbeiten. Wer Jesus kennt, der muss sich in der Endzeit nicht fürchten. Komme ich durch oder komme ich nicht durch? Der Herr hat gesagt, ich lasse dich nicht fallen. Ich werde zu dir stehen. Ich werde für dich streiten. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Um der Auserwählten willen, also wegen dir und mir, wird die Zeit verkürzt. Wie auch immer diese Verkürzung aussieht. Du wirst früher weggeholt oder die Zeit vergeht so schnell, du fragst, wo bleibt denn die Zeit? Denkst, 24 Stunden, da kommen die 24 Stunden wie 12 Stunden oder wie 8 Stunden vor. Ungerechtigkeit nimmt überhand. Auch das gehört dazu, zu der Wiederkunft Jesu. Die Liebe erkaltet bei vielen. Die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher. Königreiche zerbrechen. Ich denke nur, wir haben im letzten Jahrhundert gesehen, Kommunismus ist zerbrochen, viele Reiche sind, Regierungen sind zerbrochen. Jugoslawien, du redest von Jugoslawien, Jugoslawien sind 4, 5 Teile zerbrochen und die streiten sich heute noch und sind noch nicht eins, verstehst du? So viele Dinge. Kapitalismus wird als nächstes zusammenbrechen in aller Liebe. Die Demokratien aus dem arabischen Frühling, was ist dort geworden? Herbststürme und die Flüchtlinge kommen. Früher hat der Gaddafi die Flüchtlinge ferngehalten von uns und jetzt kommen sie gerade über Libyen massenweise. Religionen zerbrechen, die Kirchen werden verwüstet mehr und mehr, wenn du genau die Kirchengemeinden anschaust. Der Glaube nimmt ab. Einmal steht es in der Bibel sogar, da jammert und klagt ein Prophet, die Heiligen haben abgenommen. Wir haben so und so viele Pastoren, Evangelisten, Bischöfe, Priester. Aber wie viele Heilige haben wir noch? Hast du schon mal einen Heiligen gesehen? Wie sieht ein Heiliger aus? Ich habe diese Tage mir Gedanken gemacht. Wie sieht ein Heiliger aus? Vielleicht zurückgezogen im Kloster? Da keiner Flieger was tut? Was ist und wer ist ein Heiliger? Der Zerfall der Werte. Alles schläft, einsam wacht. Stille Nacht, verstehst du? Denn wir haben solche Zustände. Einsam wacht. Wo sind die Leute, die auf den Herrn Jesus heute noch warten? Du hörst kaum Predigten, Jesus kommt bald wieder, mach dich auf, eile, rette deine Seele. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 19 heißt es, das sind Leute, die waren in der Gemeinde, die waren mal in den Heilungsversammlungen, die waren im Befreiungsdienst, die waren in der Seelsorge, aber die sind nicht mehr da und dieser Johannes fragt in seinem Brief, wären sie von uns gewesen, wären sie bei uns geblieben, aber die waren nicht von uns, die wollten nur die Schlagsahne abschöpfen, einen Rahm. Wo sind sie? Ohne dich nicht, wenn du allein übrig bleibst. Verstehst? Allein übrig. Aber das ist auch sehr gefährlich, wenn du allein übrig bleibst und denkst, du bist der einzige Heilige, der einzige Vollkommene. Ich kenne solch eine Phase. Zeitlang habe ich diesen Glauben als junger Christ gehabt. Guck mal, jetzt nur alle anderen sind falsch, alle anderen sind Irrlehrer, alle anderen sind vom Heiland abgefallen. Nur du bist richtig. Und weißt du, was der Herr mir gezeigt hat? Bilde dir nichts ein. Und der Elia, der Prophet Elia hat auch geglaubt, ich bin allein übrig geblieben, Herr. Und dann sagt der liebe Gott zu ihm, du, Elia, ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Du glaubst gar nicht, wo die ganzen Heiligen sich versteckt haben. Und wo der Herr sie versteckt hat. Ich werde nie vergessen, hier in Berlin, ganz am Anfang, als ich anfing mit der Beerdigung für nichtkirchliche Leute oder Leute, die nicht in der Kirche waren, da muss ich auf der Krumme Straße irgendwo da hinten in Charlottenburg, muss ich eine Beerdigung halten für jemand, besuche ich die Frau und dann sage ich, ich bin der Pastor. Ja, sagte genau das, wir wollten das am Pastor. Ja, und dann hat sie mir ihre Bibel gezeigt von ihrem Mann und das Pfingstjubel, das also Liederbuch der Pfingstler, Pfingstjubel Liederbuch, und das war unser tägliches Brot, wir haben miteinander gebetet und gesungen. Ja, gesagt, und warum kommt nicht euer Pastor? Wo ist denn euer Pastor? Weißt du, wir sind nicht in der Gemeinde, in keiner Gemeinde, wir sind von den Gemeinden enttäuscht, wir sind gemeindegeschädigt. Und solche Leute habe ich viele getroffen, die gemeindegeschädigt sind und die nur zusammen die Bibel lesen und die Bibel und beten und singen. Ich bin allein übrig geblieben. Du denkst auch manchmal, wir sind allein übrig geblieben. Wir haben ja nichts falsch gemacht. Und ja, die sind weg und der ist weg und so weiter. Ein anderes Kennzeichen der Wiederkunft Jesu sind Spaltungen. Verstehst du, auf der einen Seite Einigung, Globalisierung und auf der anderen Seite Spaltung, Spaltung, Spaltung. Jeder ist besser wie der andere. Sobald einer ein bisschen mehr von der Bibel versteht, macht er seine eigene Gruppe auf, sein Hauskreis und seine Gemeinde oder sein Verein. Und ich denke an die Geschichte von Lot und Abraham. Die haben sich auch getrennt. Und zwar nicht, weil die sich nicht verstanden haben, sondern wegen ihren Knechten. Und so viele trennen sich wegen Leuten, bestimmten Leuten, nicht wegen, weil sie das nicht mögen oder nicht passt. Nein, wegen den Knechten. Lot und Abraham sind auf die Knechte reingefallen, die haben sich ständig gezankt, wer darf hier an der Wasserquelle, wer darf zuerst hier zur Tränke. Und wir sollen aufhören, uns auf die Knechte einzulassen. Das ist also mit bestimmten Tätigkeiten oder was Richtiges oder Aktivitäten, die Knechte, das sind so die Arbeiter. Und der Teufel versucht, Christen aufeinander zu hetzen. Ja, der ist besser, der ist heiliger, der glaubt an Israel, der glaubt an die Wiederkunft Jesu, an die Ausgießung des Heiligen Geistes, der glaubt ans Reden in anderen Sprachen und wir nicht und so weiter. Viele werden durch Träume vom Teufel erschreckt, falsch informiert, falsch geleitet. Wir müssen uns also so aufpassen in der Endzeit. In der Endzeit wird der Teufel die Leute manipulieren, durch die Medien, durch was auch immer. Die Manipulation ist heute so groß. Und dann kommen Leute und sagen, der Herr hat zu mir gesprochen. Weißt du, wenn Gott zu uns gesprochen hat, das muss doch durch mehrere Siebe gehen, bis wir drauf kommen, ist das wirklich der Herr gewesen? Steht es in der Bibel? Was sagen andere Leute dazu? Was sagt mein Verstand dazu? Was sagen meine Mittel dazu? Da gibt es so viele Kriterien, um herauszukriegen, was hat der Herr gesprochen oder ist es wirklich vom Herrn? Viele glauben, sie haben eine Offenbarung gehabt und dann gründen sie da eine neue Kirche. Ich denke nur Jehovas Zeugen, Adventisten. Aber wir müssen Sabbat halten. Das ist so wichtig, Sabbat. Verstehst du, mir ist doch eigentlich Schnuppe, was für ein Tag, was für Werktag es ist. Wir sollen einfach nur auf Gott hören, auf Gott achten. Und jeder Tag ist gleich gut. Ob jetzt Sabbat ist oder Montag. So. Viele haben so verschiedene Reihenfälle, Lösungen, Ideen, Schnapsideen. Abraham und Lot, sie kriegen in die Haare, streiten sich. Ich denke nur auch an die Geschichte hier, die Opferung vom Isaak. Plötzlich, Abraham, ich will, dass du deinen Sohn, den du liebst hast, den einzigen, dass du opferst, verstehst? Und das kommt raus, dass es gar nicht der liebe Gott war, sondern ein Dämon. Und nun erfahre ich die Wahrheit in dritter Form, dass du Gott über alles liebst. Und Gott wollte das gar nicht. Weißt nur, eigentlich, das waren die Kanaaniter, deshalb sind ja auch die Kanaaniter vertrieben worden, weil sie ihre Kinder geopfert haben. Nur nebenbei. Und der Engel sprach, 1. Mose 22, Vers 12, welcher auch immer war, jetzt weiß ich, dass du Gott über alles liebst. Der Hiob wurde getestet, geprüft durch Verluste, durch was auch immer ist. Der Teufel versucht, die Menschen reinzulegen. Und wir müssen sehr aufpassen, dass ich nicht reingelegt werde, dass du nicht reingelegt wirst. Diese ganze Frömmigkeit. Für uns hat Jesus das vollkommene Opfer gebracht. Halleluja. Und deshalb lass uns an Jesus festhalten. An ihn festhalten. Und egal, was die Gefühle sind, was die Menschen sagen und denken. Satan begehrt euer. Das war, was wir in der Bibel lesen, in der Passionszeit. Dämonen werden Menschen versuchen, zu rütteln und schütteln, zu erschüttern, dass du ja nichts mehr glaubst. Der ist falsch und der ist falsch und der ist falsch und Xell ist falsch. Ich bin selber reingelegt worden, als Pastor. Predige das Evangelium, glaube an die Vollmacht Gottes und Gottes Sieg und Gottes Herrlichkeit. Und dann kommt irgendjemand und sagt, Bruder, mal tu das, ein ganz tolles Buch, das musst du lesen. Die sanfte Verführung, die Verführung der Christenheit. Und dann lese ich, dann denke ich, der ist falsch, guck mal, den kenne ich, der war bei mir schon in der Gemeinde. Reinhard Bonk ist falsch, der ist falsch und der ist falsch. Ja, wer ist überhaupt noch richtig? Lass dich nicht irritieren. Weißt du, der Teufel versucht, Kinder Gottes malig zu machen, schlecht zu machen. Er benutzt irgendwelche Schwachheiten und Untugenden und dann, ja, der ist nichts und der ist nichts und der ist nichts. Am Schluss bist du nur der Einzige, der richtig ist. Und das ist falsch. Der Einzige, der gut ist, ist der Herr. Wie hat Jesus einmal gesagt, wer ist gut? Niemand auf dieser Erde. Nur der Vater im Himmel. Der ist okay. So, Endzeit. Endzeit. Es ist eine die letzte Zeit, die Bibel sagt, dass Leute irgendwelchen Lehren, fremden Lehren nachlaufen werden. Wenn ich heute angucke, dass so viele unterwandert durch Hinduismus, Buddhismus, was weiß ich, welche positives Denken durch die Psychologie und vieles andere mehr. Das christliche Leben, der biblische Glaube ist so unterwandert. Ich bin oft zu einem Punkt gelangt in meinem Leben, nur noch die Bibel lesen. Nur noch die Bibel. Das nackte Wort Gottes, ohne Kommentar, ohne Anmerkung, ohne den Fußnoten, weil auch die Fußnoten, die sind menschlich. Der hat so gesehen und hat so die Sache betrachtet. Einfach, Herr, du zeigst mir dein Wort, was dein Wille ist. Halt dich nicht an den Dingen auf, was du siehst und hörst. Guck mal, sogar der Herr Jesus wurde selbst vom Teufel versucht. Er steht geschrieben. Mit der Bibel in der Hand. Er steht geschrieben. Er steht geschrieben. Er steht geschrieben. Nochmals. Verstehst? Dreimal kommt der Teufel nicht mit dem Koran oder den Veden oder irgendwas anderen Büchern. Nein, er kommt mit der Bibel, mit dem Alten Testament. So, der Versucher ist überall da. Und wenn wir nicht die Salbung, die Kraft des Heiligen Geistes hätten, wir würden durchfallen alle miteinander. Wir würden es nicht schaffen. Weißt du, wir müssen Gott, Jesus persönlich kennen. Es ist so wichtig, dass wir ihn persönlich kennen. Und dass wir nicht den Feind irgendwie auf den Leim gehen. Deshalb sagt Jesus klipp und klar, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Kein Mensch. Kein Frommer. Kein Heiliger. Niemand. Und wir sehen dann nachher, Lot und Abraham trennen sich. Und Lot geht nach Sodom und verliert alles, was sie im Segen erwirtschaftet haben. Was Gott durch die Gnade ihnen gegeben hat. Von dem Gesegneten bleibt nicht mehr viel übrig. Und der Teufel versucht einfach den Gläubigen all das zu klauen, zu stehlen, was der Herr ihnen geschenkt und gegeben hat. Und in der Endzeit werden die Dinge katastrophal sein. Wir sind mittendrin. Was sagt der Herr Jesus? Lass die Toten ihre Toten begraben. Du komm und folge mir nach. Kümmere dich nicht um dies und jenes. Gott weiß, was du gehabt hast, was du bist. Und dass du vielleicht manchmal zu schwach bist und nicht stark genug. Gott weiß, dass du ohne ihn gar nichts machen kannst, dass wir von ihm abhängig sind, der weiß es. Und er trägt uns durch. Nicht ich muss mich jetzt anstrengen und fleißig sein. In der Endzeit musst du dein Schicksal, dein Leben nicht in deine Hand nehmen, sondern in die Hände Gottes legen. Und er macht es dann durch dich, was aus deinem Leben werden sollte. In der Endzeit werden geistige Zustände katastrophal sein. Jesus lässt den Judas gehen. Weißt du, guck mal, in der Endzeit, das ist genau die Situation damals und heute. Judas, wenn du willst, geh, verrate mich. Petrus, Satan begehrt uns und euch alle. Und er wird euch sieben. Und der Herr Jesus rennt den Leuten nicht nach, der sagt, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist Endzeit. Du kannst manchmal vielleicht nicht mal mehr für dich selber beten. Er betet für dich. Dein Geist kann nicht mal mehr beten. Vielleicht wachst du nachts auf und bist im Gebet, in Sprachen und was weiß ich, im Himmel aufgelöst. Aber das ist nicht immer so. Du wachst mit Sorgen auf, mit Schwierigkeiten auf. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, Petrus. Bei Gott zählt Glaubensbewährungen, Standfestigkeit, einfach, dass du Boden unter den Füßen hast, aber das kannst du nicht von dir selber. Du hörst nur das Wort und der Herr macht dich stabil, der Herr macht dich stark, der Herr gründet dich. In der Endzeit wird eine sehr große Menschenverherrlichung sein. Pastor sowieso, Evangelist sowieso, Superintendent sowieso. Denk drüber nach. Und Jesus sagt, pass auf, wenn sie sagen, hier ist Christus und da ist Christus, lasst euch nicht irreführen und lasst euch nicht blüffen und blenden, an der Nase rumführen. Glaubt nicht. Weißt du, wo Christus ist? Hier in uns, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Er ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen und so weiter. Nicht in dieser ganzen Menschenverherrlichung oder diese ganzen Gerichte, was da kommt. Weißt du, man kann so genau auslegen, ach, das erfüllt sich jetzt, so wie ich vorhin auch sagte, Jerusalem wird zum Laststein der Nationen. Weißt du, man kann sagen, siehst du, heute, das genau passiert ist. Das ist aktuell. Aber es kann morgen wieder überholt sein. Ich kann mich nicht an meine Erlösung oder die Endzeit oder die Zeichen der Zeit an irgendwelche Dinge festlegen. Als die Türken vor Wien waren, hat Martin Luther gesagt, jetzt kommt das Ende der Welt. Aber die sind mittlerweile schon in Berlin. Und es ist immer noch kein Ende der Welt. Und dann hat er das Lied geschrieben, wacht auf, ruft uns die Stimme. Wir können nicht an einem bestimmten Zeichen das festlegen. Einfach offen sein, Herr. Tag und Stunde weiß keiner. Auch nicht der Sohn der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes. Allein der Vater im Himmel weiß, wann und wie er sich das vorbehalten hat. Erschütterungen werden kommen, die Dinge werden kommen, Menschen werden leben und sterben, geboren werden und sterben. Dieser Kreis wird bestehen, solange Gott Gnade schenkt und ja, die Zeit da ist. Lass dich nicht durcheinander bringen. Deshalb bereit sein ist alles. Bereit sein ist alles. Die meisten Leute sind nicht bereit, sind wankelmütig, unzuverlässig, launenhaft. Die lassen sich so schnell manipulieren, verunsichern. Gott möge uns helfen, dass wir nicht aus der Fassung kommen. Selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und ein anderes Evangelium predigt, als was wir gepredigt haben, schreibt Paulus, oder ja, eine Schrift, eine Offenbarung, jetzt hat der Herr gesprochen. Geschwister, jetzt kommt der Herr. Ich weiß, es gibt solche verrückte Leute. Als wir auf der Bibelschule waren, wir haben jemanden aus Bethlehem gehabt, einen Araber, die sind ein bisschen sentimental und sensibel. Dann geht er nachts um 1 Uhr, klopft an alle Türen und sagt, lasst uns aufstehen, lasst uns in den Keller gehen zum Gebet, der Herr kommt. Und einige sind runter, aus Angst. Sie wollen ja nicht verpassen, die Wiederkunft Jesu. Und das ist bis heute nicht gekommen, das sind schon bald 40, 50 Jahre her. Geschwister, lasst uns nicht verunsichern, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ist egal, ob jetzt heute ist oder morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr, wenn Jesus wiederkommt. Der Teufel versucht uns durch die negativen Dinge aufmerksam zu machen oder dann, dass wir den Herrn ganz vergessen, weil es alles so gut geht, alles ist so glatt. Ach, unser Herr kommt noch lang nicht. Wir sollten nicht uns irritieren lassen. Ich werde nie vergessen, ich habe Levi Petrus, den Pastor von der Philadelphia-Gemeinde aus Stockholm, bei mir mal in der Gemeinde gehabt. Und er hat mir als Senior-Pastor erzählt, 1948, als Jerusalem, also als Israel ausgerufen worden ist als Staat, dann überall hieß es, Jesus kommt bald wieder, Jesus kommt bald wieder, Jesus kommt bald wieder. Und er hat selber in den 50er Jahren auch eine Konferenz in Stockholm gehalten, macht euch bereit, Jesus kommt bald wieder. Und er war der Leiter dieser Konferenz. Und hat er gesagt, das war der größte Schock meines Lebens. Und Gott hat mich korrigiert durch einen einfachen, schlichten Bruder. Wir haben diese Konferenz, wir reden über die Wiederkunft Jesu. Also erkennt ihr nicht die Zeichen der Zeit? Jesus kommt bald wieder. Und was passiert? Da steht ein junger Bruder auf, zaghaft, zitternd, geht nach vorne und sagt, liebe Geschwister, ich muss euch etwas sagen. Der Herr hat zu mir gesprochen, Jesus wird nicht wiederkommen. Muss vorstellen. Und die ganzen Pastoren, die sind wie gelähmt gewesen. Er sagt, ich stand selber, ich wollte am liebsten hochspringen und den Bruder von der Kanzel holen. Und dann sage ich, rief ich noch zu, begründe es. Und dann hat er begründet. Jesus wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, wo keiner denkt, wo keiner geplant hat. Der Dieb wird sich auch nicht ankündigen. Ich werde um 9 Uhr kommen. Der kommt, wenn du schläfst. Wenn du so selbstsicher bist, dann wird es überfallen, plötzlich. Das ist Endzeit. Macht euch bereit. Weißt du, bleib ruhig. Und dann sagte er, da habe ich erst nachgedacht, sagt Levi Petrus, habe ich nachgedacht. Gottes Verheißungen bleiben. Er hat ein schönes Lied geschrieben, nachher später. Aber der Herr ist nicht gekommen. Der ist bis heute nicht gekommen. Und er ist schon längst beim Heiland, mein lieber Bruder. So, lass dich nicht beunruhigen. Durch nichts, von niemand. Durch keinen frommen Brief. Durch keine Offenbarung, durch kein Traktätchen. Lass dich nicht verunsichern. Es ist so wichtig, dass du sicher in Jesu Armen bist, dass du verankert bist in Jesus Christus. Dass dich niemand aus der Fassung bringt. Dass es so viel wie es an dir liegt, dass du in Jesus Christus gegründet bist, dass dich niemand irreführt, dich aus dem Konzept bringt, durcheinander wirbelt. Du musst es bleiben. Christen glauben an Jesus, auch wenn das Wetter schlecht ist, wenn Stürme toben, wenn Dämme brechen, wenn Sicherheiten zusammenbrechen. Christen bleiben Christen. Ist mir so groß geworden. Egal. Auch wenn du die Hufschläge der apokalyptischen Reiter schon hörst und so weiter. Weißt, der Herr ist bei mir. Der Herr hält mich. Der Herr tröstet mich. Wir gehen teuren Zeiten entgegen, Brüder und Schwestern. Das sind alles Kennzeichen der Endzeit. Und es wird alles teurer. Denk drüber nach. Aber Gott versorgt auch die Kinder Gottes, auch in den teuren, schwierigen Zeiten. Selbst wenn du in der Wüste wärst, so wie Israel damals in der Wüste war, der Herr hat sie durchgebracht. Wir sind sicher in Jesu Armen. Einfach getrost sein. Millionen werden verführt durch falsche Bibelauslegung. Ich werde nie vergessen, in den 20er Jahren, also bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach, da haben die Jehovas Zeugen ganz große Konferenz, Thema rausgegeben, Millionen jetzt noch lebende Menschen werden nicht sterben. Und was passierte dann? Millionen sind gestorben, über 50 Millionen hier in Europa durch den Zweiten Weltkrieg. Millionen jetzt noch lebende Menschen werden nicht sterben. Wir sollen nicht uns auf falsche Tröster verlassen. Uns verführen lassen durch positive oder negative Argumente. Bist du bereit, wenn der Herr dich ruft, heute, dir begegnet, Jesus, komm bald wieder. Weißt du, oder Jesus ist schon gekommen. Jesus ist schon unterwegs. Ich klebe in Stuttgart über 1000 Plakate mit meiner Jugend an den ganzen Pflöcke und wo überall Platz ist. Jesus, komm bald wieder, eile, rette deine Seele. Mach ich, bin begeistert. Am nächsten Tag schalte ich die Nachrichten ein, will Verkehrsfunk hören, dann sagt, oder Wetterbericht, dann sagt der Journalist, ich weiß nicht, was heute Nacht los war, man kann nicht mehr gerade ausgucken, überall heißt es nur, Jesus, komm bald wieder, eile, rette deine Seele. Was ist da los gewesen? Er sagt, Lob und Dank, Halleluja. Du glaubst, du hast ein gutes Werk getan. Aber da hat Gott zu mir gesprochen. Johannes, das Thema, Jesus, komm bald wieder, ist ein Thema für die Gläubigen, für die Gemeinde, nicht für die Welt draußen auf die Straße. Für den Wetterberichtsprecher oder Nachrichtensprecher. Das ist für die Gläubigen. Der Gläubige soll Tag und Nacht bereit sein. Er könne jeden Augenblick abgerufen sein. Für uns kann jeden Augenblick der letzte Moment sein. Du legst dich ins Bett, schläfst wunderbar ein und wachst morgens nicht mehr auf. Und die meisten Leute, lasst uns ganz ehrlich sein, sind im Bett gestorben. Die meisten. Und haben gar nicht gemerkt, sie sind plötzlich nicht mehr aufgewacht. Deshalb, wir müssen uns nicht auf irgendwelche Zeichen groß verlassen oder in irgendwelche Inspirationen oder irgendein Evangelium, sondern einfach wissen, mein Leben ist mit Gott in Ordnung. Ich kann heute heimgehen, kann morgen heimgehen oder auch in 10 Jahren, je nachdem. du, die Verführung wird groß sein. Du musst keine Angst haben vor Verfolgung. Unser großes Problem ist vor Verführung, vor falsch ausgelegter Bibelstellen. Oh, ich habe gedacht, der Herr kommt. Die Neuapostolischen haben geglaubt, so als ihr Bischof da gepredigt hat, der Stammapostel, oh, der Herr kommt zu meinen Lebzeiten noch. Und dieser Bischof, der hat gesagt, selbst wenn das Flugzeug abstürzt und bevor das Flugzeug die Erde erreicht und ich aufpralle und sterbe, ist Jesus gekommen. In den 60er Jahren ist er gestorben und ist bis heute noch nicht gekommen. Viele Menschen werden verführt und verfehlen das Ziel. Sie haben sich an Menschen geklammert. Weißt du, wir müssen uns an Jesus klammern und nicht an Menschen. Nicht an Prediger, nicht an Evangelisten, nicht an irgendwelche Heilige. An Jesus. Lass uns wechseln und lass uns aufsehen auf den Herrn. Der Sieg in unserem geistlichen Leben kommt durch den Gehorsam an Jesus oder zu Jesus. Dass wir hier loslassen die Dinge, auf vieles verzichten und sagen, ich brauche das nicht, ich brauche das nicht, ich brauche das nicht. Ich habe mir überlegt, was ist Erlösung? Erlösung, da steckt das Wort loslassen drin. Loslassen. Wir werden große Probleme in der Ewigkeit haben, wenn wir hier Dinge nicht losgelassen haben und wichtig genommen haben, das brauche ich. Gott will, dass wir diesen Ballast unseres Lebens wegwerfen, dass wir nur das nackte Leben retten. Und das, je mehr du wegwirfst und loslässt, je leichter ist dein Leben in aller Liebe. Wir nehmen manchmal so viele Dinge so schwer zu Herzen in der Endzeit, erschrecken, sind erschüttert. Erschüttert über andere Menschen, erschüttert über uns selbst, erschüttert über so vieles, was uns so bedrückt und belastet. Werde frei, lass los. Lebe von der Gnade Gottes. Weißt du, wenn Gott uns nicht gnädig wäre, wir würden nicht durchkommen, wir würden uns nichts schaffen. Schüttle das Alte aus deiner Vergangenheit ab. Du denkst ja, ich brauche das und das. Nein, du brauchst gar nichts. Lass dich in die Hände Gottes fallen. So, die Natur zeigt uns, da kommen die Stürme, da wird weggeblasen und im Herbst plötzlich werden die Blätter bunt, die grünen, schönen Blätter, weil kein Wasser mehr hochkommt. Gott erlaubt Dürre, Gott erlaubt Trockenzeiten, Gott erlaubt Stürme, damit wir frei werden für was Neues, für die Herrlichkeit. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 18 heißt es, schreibt Johannes Kinder, also es gilt auch für Gottes Kinder, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und die letzte Stunde ist immer noch. Schon als Petrus die Pfingstpredigt hält, in den letzten Tagen hat er gesagt, er wird den Heiligen Geist ausgießen. Wir sind in den letzten Tagen seit 2000 Jahren schon. Und zwar immer. Es ist immer der letzte Tag. Und da heißt es weiter, schreibt, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, sind nun schon viele Antichristen gekommen. Und daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Antichrist. So viele warten auf den Antichrist. Da sind schon so viele Antichristen, die gegen Christus sind. Vielleicht bist du selber auch ein Antichrist. In aller Liebe. Gott redet, Gott sagt, mach das, mach das. Und du sagst, nee, Herr. Und du widersprichst ihm, widerstehst ihm. Gott will nicht Opfer, sondern Gott will Gehorsam. Und Gehorsam ist ihm besser und lieber als Opfer. Es gibt so viele Dinge, was ich noch sagen möchte. Und ich will nur einfach auf ein paar Dinge hinweisen in der Endzeit. In Offenbarung Kapitel 17 wird ja die Endzeitkirche, Endzeitgemeinde beschrieben. Und stell mal vor, wie Gott die Gemeinde in der Endzeit sieht. Die Kirche als Hure, als Prostituierte, als Hure. Die abgefallene Kirche als Hure. Es ist entsetzlich. Die Gemeinde Jesu endet als Hure. Was ist der Unterschied zwischen einer Frau, Ehefrau und der Hure? Das Gleiche, nur der eine macht fürs Geld und der andere macht aus Liebe. Hure. Der fürs Geld, heute wird alles fürs Geld gemacht. Die Hure schmust fürs Geld, küsst fürs Geld, befriedigt fürs Geld, alles fürs Geld. Und wenn du genau anguckst, das ist der ganze Trend in den christlichen Gemeinden, Kreisen, wird alles fürs Geld gemacht. Wer macht aus Liebe? Früher waren die Diakonissen, weißt du, die haben die Drecksarbeit gemacht in den Invalidenstationen und Lazarette und gedient. Heute, da ist gar kein großer Unterschied zwischen Rotkreuzschwester und Malteserdienste oder Johanniter oder Diakonie oder Caritas. Die Hure, die abgefallene Frau, so sieht der Herr die Gemeinde, Offenbarung 17, Vers 6. Und ich sah die Frau trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sie sah. Endzeit. Endzeit. Wie viel Blut hat die organisierte Religion auf dem Gewissen? Und ich meine die organisierte Religion. Menschen, die wollten Gott dienen, wollten Gott gefallen und die wurden geköpft. Voltaire kommt in einem Prozess vor ein paar hundert Jahren, als er diesen Prozess da führte und der Kirche gegenüber, der katholischen Kirche gegenüber trat, auf 150 Millionen Menschen, die im Namen Gottes umgebracht worden sind, in der Inquisition, die Hexenprozesse und. Papst Innozenz III., der ließ weit mehr Christen an einem Nachmittag ermorden, als die ganzen römischen Kaiser in den ersten drei Jahrhunderten. Musst du vorstellen, Papst. Und so weiter. In Europa, die Scheiterhaufen brannten. Und natürlich, die Lutheraner waren auch nicht besser. Martin Luther, der hat die Wiedertäufer ersaufen lassen und sogar angeordnet, die sollen ertränkt werden. Nur weil sie nicht so in seiner Linie standen. Offenbarung Kapitel 12, Vers 9. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die Schlange, die da heißt der Teufel und Satan, und der die ganze Welt verführte, und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit dahin geworfen. Und dann wehe den Menschen, die unten wohnen. Niemand wird den Antichristen gleich als den Teufel identifizieren und sagen, das ist er. Nein, der wird als Schleimer kommen, als Friedensbringer, als ein Engel, verstell sich als ein Engel des Lichts. Der Widersacher, so heißt es in der Bibel weiter, der sich erhebt über alles, was Gott ist oder Gottesdienst heißt. Und überleg einmal, das ist der Antichrist. Und Johannes schreibt, da sind schon viele solcher Antichristen. Er erhebt sich über alles, was Gott oder Gottesdienst ist. Dass er sich in den Tempel Gottes setzt und gibt sich aus, er ist Gott. Lass es zergehen, diesen Vers. Endzeit. Wir sind in der Endzeit. Und viele werden verführt und geben sich aus, der Herr hat gesprochen. Und der war er selber. Und gibt sich aus als Gott. Und alles, was so gemacht wird, als Gottesdienst. Und vieles ist kein Gottesdienst, sondern Götzendienst. Lass uns darüber nachdenken. Denn Christus wird mit ihm dann so ein Ende machen, durch seine Erscheinung, wenn er wiederkommt. Es ist ja schrecklich, was da alles passiert. Und dann heißt es weiter in 2. Thessalonicher Kapitel 2 von Vers 9, ihn wird Christus vernichten, dessen Auftreten nach der Wirkung Satans erfolgt und der Entfaltung aller trügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder, aller Verführung. Und wir müssen aufpassen, die Zeichen sind keine Garantie, dass es echt ist. Verstehst du, wenn Menschen geheilt werden, der Teufel kann auch heilen. Und ist auch ein guter Heiler. Viele Christen bringen alles durcheinander. Dieser Tag hat jemand mir angerufen, Pastor, ich habe in Holland jemanden kennengelernt, einen Geistheiler, der ist viel besser wie Billy Smith. Nur als Beispiel. Ich habe gesagt, was machen Sie? Ja, der verwendet auch den Namen Jesus. Ich habe gesagt, ja, der Teufel verwendet auch den Namen Jesus. Was war in Samaria dieser Simon der Zauberer? Der hat das ganze samaritische Volk verzaubert. Das ist die Kraft Gottes. Für mich sind Zeichen und Wunder kein Beweis der Echtheit. Der Antichrist wird sogar Zeichen und Wunder wirken, dass er sogar Feuer vom Himmel fallen lässt. Das hat bisher noch keiner gemacht. Strafgerichte, Verfluchungen, Verwünschungen. Ja. Und das ist nämlich hier Verführung durch Zeichen und Wunder aller Art. Und Gott hat sie sogar erlaubt und zugelassen. Hier lese ich weiter, 2. Thessalonicher 2 und so weiter. Weil sie die Wahrheit nicht angenommen haben, deshalb gab Gott ihnen kräftige Irrtümer. Das ist ein Heiliger, verstehst du? So ein Guru, so Yoga-Lehrer oder Lehrerin. Verstehst du? Wie wunderbar, wie lieb, wie nett die Leute sind. Weißt du, der Teufel ist nicht böse. Der Teufel ist nicht grimmig. Der ist nicht grantig. Der ist ein sehr feiner. Guck mal, wie kam Adolf Hitler? Die erste Hälfte seiner Dienstzeit, das war Aufbau, Volkswagen, Volksempfänger, alle kriegen Suppen und alle werden satt. Die bauen die Westfront, die Autobahn, Kindergarten, Sauerkraut. Der kam mit positiven Aspekten, der kam nicht als Bösewicht. Und so weiter, die Wahrheit nicht angenommen haben, die hat Gott sie alle dahin gegeben. Die Verführung ist da, in der Endzeit. Deshalb, wer steht, der soll zusehen, dass ich stehe, dass ich lebe, dass ich überlebe. Der Teufel hat ja 6000-jährige Erfahrung, um Menschen zu verführen und zu verderben. Und es muss ausreifen auf diese Sache. Deshalb auch die Opposition gegen Jesus. Wir brauchen keine Heilung. Das machen wir alles selber schon. Die Hälfte meiner Gebete kann ich selbst erhören. Nur positiv denken, positiv bekennen, proklamieren. Satans Brigaden, die rüsten sich auf zu der letzten Schlacht. Eine gewaltige Mobilmachung ist im Gange, vor allem auch in christlichen Lagern hin und her. Deshalb, wir können nicht auf andere Leute gucken. Wir müssen auf uns selber schauen. Stehe ich noch richtig? Kämpfe ich den Kampf des Glaubens? Bin ich noch auf dem Weg? Weißt du, schaue ich immer noch auf den Herrn? Oder habe ich den aus dem Blickfeld verloren, dass ich meine eigenen Wege gehe, dass ich meine Gedanken verwirkliche? Oder dass ich irgendwelchen Lügen aufgesessen bin? Weißt du, viele haben anderen gepredigt früher, du musst, du sollst es und so weiter. Wir müssen fleißig sein und eifrig sein für den Herrn. Und heute, die sind selbst lahmarschig, Entschuldigung. Komme ich heute nicht, komme ich morgen, verstehst du? Und das sind diese Dinge. Wer treu ist bis zum Schluss, bis zu Ende, der wird es, die Krone des Lebens erhalten. Und der Herr hat uns klipp und klar gesagt, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Die Krone, die wird durch Kampf erkämpft, durch Hingabe, durch Opfer und so weiter. Die Gemeinde Jesu, die muss den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Die Gläubigen müssen gucken, dass sie dranbleiben. Wie schnell wirst du aus der Bahn geworfen? Durch irgendwelche irdische kleine Dinge. Wahre Gläubige machen sich nichts draus. Sie gehen weiter. Sie wissen, wir leben oder sterben. Wir sind des Herrn. Die sind sie. Sie ertragen, erdulden alles. Weißt du, Christen, die sind nicht Feinschmecker. Ich möchte jetzt mal ein paar Gedanken über das echte Christentum, Endzeit-Christentum im Vordergrund stellen. Weißt, wir müssen lernen, das Gute zu nehmen und das Schlechte zu nehmen. Beides. Weißt du, uns fällt nichts zu. Wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Wir müssen in der Arena rennen. Und wir dürfen nicht gleich aus allem ein Drama machen. Als Weltuntergang. Ein alter chinesischer Bericht erzählt in der Endzeit oder in jener Zeit, als damals noch die Welt in Ordnung war, da herrschte Friede auf dieser Erde, so erzählen diese Chinesen, da schätzte man nicht Weisheit hoch und fragte nicht nach den Fähigkeiten der Leute. In diesem Bericht heißt es dann weiter, diese alte chinesische Schrift, der Herrscher glich einem Baum, der mit seinen Zweigen alles beschirmte, das Volk war wie die Rehe und so weiter, und die schmiegten sich an diesen Baum. Die Menschen waren rechtschaffen und gerade, ohne zu wissen, was ihre Pflicht ist. Sie taten einfach, sie lebten ganz normal, als die Welt noch in Ordnung war. Und wahrscheinlich die Zeit noch vor dem Sündenfall. Sie liebten ihren Nächsten, ohne zu wissen, was Liebe ist. Tolle Zeit. Sie waren treu, ohne zu wissen, was Treue ist. Sie waren wahrhaft, ohne zu wissen, was Wahrhaftigkeit ist. Weißt du, und in diesem Zustand müssen wir wiederkommen, ohne Chinese zu werden. Und in aller Selbstverständlichkeit schreiben die Chinesen dann, halfen sie einander, ohne dass sie etwas Besonderes dabei empfanden. Sie halfen einander, wie selbstverständlich. Und genau das ist, was in der Endzeit gefragt wird. Selbstverständlichkeit. So, die Wiederkunft Jesu, wahres Christsein, wir müssen einfach selbstverständlich leben. Selbstverständlich. Selbstverständlich lieben, selbstverständlich dienen, selbstverständlich treu sein, selbstverständlich unsere Pflicht erfüllen. Selbstverständlich. Da brauchst du keine große Offenbarung. Da musst du nur zurückgehen. Wie war es am Anfang? So wie die Chinesen es sagten. Und du musst wissen, In den letzten Tagen werden schwere Zeiten sein. 2. Timotheus Kapitel 3. Aber ich muss diese schweren Zeiten bewältigen und meinem Bruder, meiner Schwester helfen, dass sie auch schafft. Wenn du siehst, die kann nicht mehr, die zittert schon, geht am Stock. Das kaum Daumen läuft, Brüder und Schwestern. Gott hat einen Plan für diese Welt. Zuerst mal die Welt wird gerichtet, aber auch unsere Erlösung naht sich. Und weißt du, wir sind in den letzten Schritten der Weltgeschichte. Die Zeit erfüllt sich. Und wir sollen einander helfen, so gut wir können, beistehen, trösten. Komm, mach weiter. Gott wird dir helfen. In der Bibel heißt es, denn es wird große Bedrängnis sein. Und gerade in der Zeit der Bedrängnis, wir sollen lernen, selbstverständlich einander zur Seite stehen, selbstverständlich einander ermutigen, selbstverständlich einander trösten, selbstverständlich einander heilen. Selbstverständlich einander dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Es wird eine große Bedrängnis sein. Wenn ich so die Christen anschaue, in was für Bedrängnisse sind sie? Da, du guckst, die Gläubigen, schau, wo die Gläubigen alles sehen. Die müssen gucken, dass sie ihre Miete bezahlen können, dass sie ihr Essen sich kaufen können und was weiß ich, wir sind in teuren Zeiten. Aber nicht nur das, Bedrängnisse durch Angriffe, Attacken, welche Art auch immer, durch Krankheiten, durch Versuchungen, da wird ein Bein gestellt, kriegst du einen Schubs. Die Treuen. Und wir brauchen treue Brüder und Schwestern, die ihren Platz erfüllen, die ihre Sache ausrichten, die das Kreuz hochhalten, die füreinander einstehen. Stell mal vor, du müsstest heute fliehen und untertauchen, Untergrundkirche. Wohin würdest du hinlaufen? Wem würdest du dich anvertrauen? Wo würdest du untertauchen? Zu wem? Wen kennst du überhaupt richtig? Wem kannst du vertrauen? Ja, sei doch ehrlich, wem kannst du wirklich vertrauen? Wir sind in den letzten Tagen und wir müssen vom Herrn jetzt einander annehmen und einander kennenlernen, einander lieben, einander verstehen. Du kannst nicht die ganze Welt lieben, du bist nicht Sozialamt. Und du bist nicht Hotel und du bist nicht die Bank, aber wir müssen einander kennen. Mein Bruder, meine Schwester. Und die Bibel sagt, dass wir uns einander annehmen sollen, so wie Christus uns angenommen hat. Das ist in der Endzeit. Ich weiß noch, als unser Roger sollte ausgewiesen werden und da gab es noch so viele andere Probleme. Und seine Frau, die mussten wir untertauchen lassen. Da haben wir mal dorthin gebracht und mal dorthin gebracht, weil Kirchenasyl, die hätten ja die Kirche einbrechen können bei mir und sagen können, komm, gib mal die Frau raus. Aber einfach untertauchen. Und ich bin so Gott dankbar, dass ich Christen gekannt habe. Dort konnte ich die Frau unterbringen. Bis die Zeit vorüber ist, bis der Sturm vorbei ist. Wir sollen aufpassen, weißt du, dass wir nur für uns selber leben. Als Egoisten. Du wirst noch gestraft an deinem Egoismus werden. Verstehst? Lass uns dienen mit der Liebe, die Gott uns gegeben hat, für uns einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat und großzügig sein. Gott wird dieser Welt seine Macht zeigen und den Menschen ihre Ohnmacht offenbaren. Und wohl dir, wenn du weißt, so ist das Reich Gottes. Und die ersten Christen sind untergetaucht, sie sind die Zerstreuten, die haben einander angenommen, aufgenommen. Und deshalb heißt auch in der Bibel, herberget gerne. Was es auch immer heißt. Und manche haben unwissend sogar Engel beherbergt. Stell dir mal sowas vor. Engel beherbergt. Wann war ein Engel mal bei dir zu Hause? Hat dich besucht. Gott hat seine Sache, hat er vorbereitet, hat es geplant, es wird kommen, wie es kommen muss. Niemand kann die Endzeit ummodeln. Da kannst du so viel beten, wie du willst. Es wird kommen, wie Gott sich vorgenommen hat. Das ist Endzeit. Wenn das Countdown läuft, gibt es kein Zurück mehr. Dann es passiert, wie es passieren muss. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Gott kontrolliert das Schicksal der Nationen, der einzelnen Menschen, ganze Völker, auch unser persönliches Leben, Gott kontrolliert uns, aber wohl uns, wenn wir uns Gott unterstellen, der Mensch, der unter Gott steht. Bist du unter Gott? Kann er dich kontrollieren, dich lenken und steuern? Als bevor Hitler an die Macht kam, da war Pastor Niemöller, Martin Niemöller, und hat in einer Predigt etwas Interessantes gesagt. Er sagt, es wird wirklich eine Zeit des Aussiebens über uns kommen, über Deutschland. Also das war noch, Hitler kam gerade erst an die Macht, da war noch nichts vom Nazireich. Es wird wirklich eine Zeit des Aussiebens über uns kommen. Gott gibt Satan freie Hand, damit er uns aufrütteln möge und es so sichtbar wäre, was für Männer wir wirklich sind. Verstehst du? Sind wir wirklich Helden, Feiglinge, Weichlinge oder sind wir tapfere Menschen? Die Zeit des Aussiebens. Und mittlerweile, wir sind in dieser Phase der Weltgeschichte, die Zeit des Aussiebens. Und Gott tut nichts, ohne vorher seinen Knechten anzukündigen und zu offenbaren. Jesus sagte seinen Jüngern, sage uns, was wird das sein, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein und so weiter, wird das Ende der Zeit der Welt sein, was wird das sein, wo du deine Herrschaft aufrichtest? Und Jesus sagte ausdrücklich, und wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden, Matthäus 24, 22, würde kein Mensch selig werden. Also die Zeit des Aussiebens, was Niemöller hier sagte, die ist bereits unter uns. Da wird ausgesiebt. Die Frage ist, wer bleibt noch übrig? Bleib ich übrig? Bleibt der übrig? Bleibt dir übrig? Wir müssen durch diese Phase durch, die Zeit des Aussiebens. Gott lässt Dinge geschehen. Er bestimmt den Fahrplan. Und du fragst dich, warum sind wir in Bedrängnis? Warum sind die Nationen, die Völker in Bedrängnis? Warum sind die Gläubigen in Bedrängnis? Das Ende steht vor der Tür, und zwar für jeden Einzelnen. Und ich werde in den nächsten Tagen noch etwas sagen, was Gott mir offenbart hat, und ich möchte weiter verkündigen, was Gott mir auch gezeigt hat. Weißt du, wir haben verschiedene Lebensphasen. Die Zeit des Kindes, die Zeit des Teenagers, die Zeit des Mannes, der Frau, wo sie dann ihre Familie aufbauen. Und dann gibt es die fünfte Lebensphase. Das Leben nach dem Tod. Und wir bereiten uns auf alles Mögliche vor, aber auf das Leben nach dem Tod bereiten sich die allerwenigsten Menschen. Die bereiten sich vielleicht noch, wie sie sterben oder wo sie beerdigt werden und wer die Beerdigung macht und wie die Beerdigung abläuft. Aber wie sieht es nach der Beerdigung aus? Die fünfte Lebensphase oder sechste. Wie sieht es das aus? Wie werde ich die Ewigkeit zubringen? Alle Hochkulturen sind ein bisschen untergegangen. Und alle Reiche, ob jetzt Atlantis, die Sumerer oder Römer oder wer es auch immer gewesen ist, alle Reiche sind untergegangen. Was bleibt? Alle Religionen sind auch untergegangen. Glaub doch nicht, dass jetzt der Islam jetzt was ganz Neues ist oder der Christentum was ganz Neues ist. Über die Welt kommen die ganzen Stürme, die Orkane und die Katastrophen. Und in der Bibel lesen wir, der Weg vom Aufgang der Sonne wird vorbereitet, der Euphrat wird austrocknen, und ich sage dir noch eine große Wahrheit, die Chinesen kommen. Wenn du irgendetwas Gutes noch lernen möchtest, eine Sprache, lern Chinesisch. Die Chinesen kommen. Guck mal, die ergreifen die Wirtschaft, die übernehmen uns mehr und mehr. Und alles, das meiste, was du trägst, ist irgendwo in China oder durch China produziert worden. Der Weg wird vorbereitet durch den Euphrat, der trocknet aus. Die Chinesen sind groß im Kommen. Bismarck hat schon gewarnt von der gelben Gefahr. Und wir sind mittendrin. Gottes Absicht steht fest. In 2. Petrus 3, Vers 13. Wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde nach seiner Verheißung, in der Gerechtigkeit wohnt. Wir warten. Wartest du darauf? Verpasst nicht den Anschluss. Verspiel nicht dein kleines Glück. Verspiel nicht deine Möglichkeiten. Also der Teufel will dich nur verwirren. Ach, hast noch viel Zeit. Und plötzlich schnappt die Falle zu. Es geht schneller manchmal, wie du denkst. Ich werde nie vergessen, ich predige in Stuttgart auf dem Königsplatz, da Freiversammlung. Und da kommt einer und spottet und lässt, ach, alles Quatsch, was du erzählst und so weiter. Aber dann irgendwie rutscht mir das Wort, Gott hat gesetzt, den Menschen einmal zu sterben und dann das Gericht. Und dann schimpft er, du drohst mich und ich bring dich ins Gefängnis. Und alles, was er da so erzählt, ich sage, wir haben nicht unser Leben in unserer Hand. Und wir werden schneller als sonst abgerufen in der Ewigkeit, erzählen noch so. Und dann quietscht die Straßenbahn und was ist passiert? Der Mann ist überfahren. Es geht schneller, als du denkst. Vielleicht war das seine letzte Warnung. Verstehst? Dass er nicht sagen kann, wir hat niemand gewarnt. Oft kommen Leute auf uns zu und werden in der Ewigkeit auch sagen, zu uns kommen und uns Vorwürfe machen. Du hast uns nicht gewarnt. Du hättest lieber einen Prügel nehmen müssen. Weißt, ich weiß, ich habe auf meinen Vater mal geschimpft. Weißt du, ich bin dankbar, dass er mich gelehrt hat, ein bisschen Musik machen. Ich habe gesagt, Papa, lesen und schreiben, das ist das Wichtigste, ein bisschen rechnen. Aber noch dieses und jenes noch lernen, das brauche ich nicht. Musik. Dann habe ich gesagt, weißt du, Musik ist zum Ausgleich für dein Leben. Und später, als ich Christ wurde, ich war so dankbar, dass ich ein bisschen musizieren konnte, ein bisschen singen konnte und dass ich nicht auf andere Leute angewiesen war. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, Papa, du hättest nur Prügel nehmen müssen und mich mal richtig verprügeln und sagen, Johannes, lern Musikinstrument. Aber du hast es schleifen lassen. Er sagt, weißt du, aber ich habe dich lieb gehabt, aber du hast es nicht wollen. Und jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Jeder Mensch. Und manchmal musst du den Menschen so eindringlich warnen, Leute, eilt, rettet eure Seelen. Mach Schluss mit dem, mach Schluss mit dem, mach Schluss mit dem, mach Schluss mit dem, mach Schluss mit dem. Eine ganze Menge, mit wem wir Schluss machen müssen. Ja, eines Tages werden wir bei Gott sein. Und ich sage dir, wir werden alle in der Ewigkeit sein. Und dann wirst du sagen, lieber Gott, wo sind meine Zigaretten? Lieber Gott, wo ist mein Schnaps? Lieber Gott, wo ist meine Pornoliteratur, meine Mickey Maus? Verstehst du? Und vieles andere mehr. Weißt du, das, was du geliebt hast, was du gerne gemacht hast, das klebt, bleibt kleben. Das nimmst du mit in der Ewigkeit, so wie der Baum fällt, so bleibt er liegen, steht in der Bibel. Fällst du auf der Seite, fällst du, liegst, bleib so liegen, fällst du auf jener Seite, bleib so liegen. Deshalb, weißt du, das Wichtigste ist mir so groß geworden, in den letzten Tagen und Jahren, lass los, trenn dich, lass dein Herz nicht hängen. Was hat Jesus dem reichen Jüngling gesagt? Verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, lass sie abhauen, komm und folge mir nach. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Wir sind noch so materialistisch. Also ich brauche das. Was braucht ein Mensch? Wie viel Erde braucht der Mensch? Hast du einmal eine Predigt gehalten. Wie viel Erde? Nur zum Fleck, wo dein Sarg hinkommt. Und nicht mal das. So, lass dich nicht verunsichern. Lass dich nicht beunruhigen. Lass dich nicht ängstigen. Lass dich nicht in Gefahr bringen, deine Seele. Weißt du, die Seele soll Frieden haben. Mit Schuhe oder ohne Schuhe. Ja. Da war ein armer Junge irgendwo in Amerika, im wilden Westen, und war so feurig. Halleluja, Halleluja, Gott ist gut. Und dann ist er beim Zahnarzt und es geht, was sehe ich in meinem Wartezimmer immer, Halleluja, preis dem Herrn, Halleluja, Halleluja, Glorie, Glorie, Halleluja. Dann hat er die Sprechstundenhilfe gesagt, dem Jungen muss man das Mund verbinden. Und dann hat die Sprechstundenhilfe Schuhe gehabt, so Kinderschuhe. Er hat gesagt, wenn du nicht Halleluja schreist und nicht immer uns störst und auf die Nerven gehst, kriegst du Schuhe. Und dann hat er so ein Buch gekriegt, so anzugucken, von allen möglichen Dingen. Da war wahrscheinlich auch die Stelle da, wo das Meer am tiefsten ist, war so Erdkunde. Dann hat die Sprechstundenhilfe gedacht, ach du, hier findet er nichts, wo er Halleluja und Hosiana und Glorie Halleluja rufen kann. Und dann liest er und plötzlich, Halleluja, Halleluja, kommt aus dem Wartezimmer und rennt raus. Frau, sowieso gucken Sie hin, hier ist das Meer am tiefsten. Und schreit wieder, Halleluja, dort sind meine Sünden versenkt. Da war auf der Kinderstunde, dort, wo das Meer am tiefsten ist. Und dann habe ich dir nicht gesagt, du kriegst die Schuhe nicht. Dann sagt er, es mir egal, Halleluja, mit Schuhe oder ohne Schuhe. Das ist eine Geschichte, verstehst du? Weißt du, wenn du Gott hast, wenn dein Herz voll ist, mit Schuh oder ohne Schuh, mit Essen oder ohne Essen, und du kannst aus allem ein Halleluja und Gloria machen, ob du das Erdkundebuch nimmst oder was anderes, Wind und Wetter, preise Gott. Sei bereit, deinem Herrn zu begegnen. Die Bibel sagt, bestelle dein Haus. Weißt du, was das heißt? Mach ein Testament. Es ist Zeit, dass das Volk Gottes aufsteht. Lies mal Psalm 35. Aber das lasse ich jetzt. Psalm 46 möchte ich noch ganz kurz mit euch lesen. Die Endzeitstürme kommen. Und dann sagt dieser Psalmist, dieser Beter, darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde auch wankt und die Berge einstürzen in die Tiefe des Meeres, wenn seine Wasserwogen tosen und schäumen und die Berge erzittern von dem Ungestüm des Meeres. Der Herr, der Herrscher, ist mit uns. Und das ist nämlich, egal was passiert, darum fürchten wir uns nicht. Stell dir mal vor, du weißt, eine Atombombe fliegt auf Berlin zu. Was weiß ich, ob denn vom Nordkoreaner oder von Amerikanern, vom Russen und der Chinesen und von wem auch immer. Wir haben ja um uns so viele Supermächte, die Atomwaffen haben. Engländer, Franzosen und sogar hier auf unserem deutschen Boden sind mehrere Atombomben platziert. Stell dir mal, du weißt es, jetzt kommt es. Du sollst dich nicht erschrecken, du solltest bereit sein. Oh Gott, danke, jetzt. Jetzt werde ich mich auflösen. Jetzt werde ich verdampfen. Und ich sage euch, Gott hat mich so getröstet in Heilbronn. Ich wollte auswandern nach Kanada und all diese Dinge, verstehst du, mir hat es gereicht. Und ich lebte unterhalb der Pershing-Rakete, der Erstschlagwaffe damals zu der Zeit des Kalten Krieges. Und dann wollte ich auswandern und dann hat Gott zu mir gesagt, Johannes, kannst laufen, wo du willst, ich erwische dich immer. Du kannst mir nicht weglaufen. Und dann lese ich im Propheten Jesaja, Kapitel 19, selbst wenn die Steine schmelzen, muss vorstellen, das haben die Alten früher gewusst, dass die Steine schmelzen können. Selbst wenn die Steine schmelzen, ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten stattfindet. Ich werde nicht zulassen. Weißt du, und dann habe ich gesagt, mir ist doch egal jetzt, wo ich wohne und wo ich lebe, ob ich verdampfe oder verseucht werde radioaktiv. Und wir wissen ja, die Wolke von Tschernobyl, die hat uns alle überrannt. Plötzlich, das ist jetzt 30 Jahre her. Verstehst du? Und bis heute ist das Ding noch nicht aufgearbeitet. Auch wenn man so einen richtigen Bunker drauf gebaut hat. Wo bist du sicher? Weißt du, wenn du weißt, da um die Ecke ist eine Munitionsfabrik, da kannst du auswandern und irgendwo in die Prärie ziehen. Aber wo willst du von der Radioaktivität weglaufen? Von all diesen Katastrophen der Endzeit? Darum fürchten wir uns nicht. Halleluja. Preis dem Herrn. Auch wenn die Erde wankt. Stell dir mal vor, plötzlich, die Indianer haben eine Legende, dass die Sonne im Westen aufgeht und im Osten untergeht. Selbst wenn das passieren würde, dieser Polsprung, wenn das passieren würde, ich fürchte mich nicht, denn der Herr der Herrscher ist mit uns und Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke. In der Endzeit, das musst du wissen. Diese Gewissheit musst du haben. Mein Gott ist meine Stärke, mein Gott ist meine Kraft. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns sicher machst, stabil machst in der Endzeit, dass du uns überleben lässt, dass wir furchtlos leben in deiner Gewissheit, in deinem Schutz, in deiner Bewahrung, in deinem Trost, unter deiner Gnade. Herr, wir sind errettet aus Gnade und nicht aus uns. Niemand kann sich rühmen und sich in Sicherheit wiegen. Wir sind errettet aus Liebe zu dir. Halleluja, Vater, ich preise dich und ich segne alle, die dein Wort heute gehört haben und die vielleicht zum letzten Mal eine Predigt gehört haben. Wir wissen nicht, auch diese Tausende im Internet meine Predigten hören. Herr, das sind bestimmt welche, die irgendwann heute Nacht abgerufen werden. Herr, hilf, dass sie bereit sind, dir zu begegnen, dass sie sich lossagen, dass sie sich lösen von allem irdischen Plunder, dass sie zuerst nach dem Reich Gottes trachten und seiner Gerechtigkeit. Und dann werden sie all das bekommen, was ihre Seele braucht, wonach sich ihre Seele sehnt, was sie verlangen. Vater, ich segne all die, die dein Wort jetzt in diesem Augenblick gehört haben und noch hören werden. Danke, Herr Jesus. Amen.